Ich wünsche allen einen recht herzlichen guten Morgen. Ich danke Lukas auch noch für diese perfekte Hinleitung zu meiner Predigt, denn ich habe keine Einleitung und die hat Lukas heute für mich nicht abgesprochen, einfach mal so übernommen. Ja, und heute kommen wir zum letzten Teil der Waffenrüstung und danach versuche ich wieder Einleitungen für euch zu machen. Und wie gesagt, heute werden wir die Waffenrüstung Gottes, den dritten Teil, behandeln und dazu, wie wir es schon in den letzten bei den letzten Malen hatten, werden wir Epheser 6, die Verse 10 bis 20 uns anschauen. Wiederholen wir an dieser Stelle auch nochmal, wir lesen die Verse 13 bis 18. Da schreibt Paulus: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ja. Also alles die Verse, die wir ja mittlerweile schon das vierte Mal jetzt betrachten zusammen. Und hier haben wir nochmal das Ganze aufgelistet und wie Lukas uns schon richtig gesagt hat, heute werden wir uns die Stiefel des Evangeliums anschauen und den Helm des Heils. Und mit dem Helm des Heils wollte ich gerne anfangen. Und auch hier muss ich mit euch wieder erst ein bisschen die römische Geschichte so ein wenig betrachten. Denn der Helm, das war jetzt nicht nur bei den Römern so, das war bei allen so, ist ja bis heute so, dass der Helm eine schützende Wirkung hat und bei uns eben auch wie Schild und Brustpanzer eben diesen Schutz für den Soldaten gewährleisten soll. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist der Helm eigentlich so eine wichtige Sache? Mit dieser Frage würde ich mal an euch gehen, welches Körperteil würde denn sofort zu einem Tod führen, wenn das getroffen werden würde? Das wäre der Kopf natürlich. Ja. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ihr jetzt in einem Zweikampf wärt, Schwert gegen Schwert, und ihr würdet getroffen werden, irgendwo am Körper, am Arm vielleicht oder so, das tut weh, das ist nicht gut, das hat vielleicht auch bleibende Schäden, aber was seid ihr denn für den Gegner nach wie vor? Ihr seid nach wie vor gefährlich, weil ihr könnt, auch wenn ihr irgendwo hier verletzt seid, könntet ihr immer noch mit dem Schwert zustechen. Wenn du aber den Kopf triffst, und zwar kritisch, dann passiert da gar nichts mehr. Ja, also wenn du den Kopf des Gegners triffst, dann bewegt er sich sofort überhaupt nicht mehr. Warum? Ja, das wissen wir heutzutage, da sitzt das Nervenzentrum. Und wenn das kaputt ist, dann geht da nichts mehr. Und deswegen war man sich damals auch bewusst, nicht nur bei den Römern, auch alle anderen Völker, dass der Kopf wirklich einen ganz besonderen Schutz notwendig hat. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von den Helmen, wie sie bei den Römern aussahen. Auch hier so ein paar Infos, will nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ihr seht, die Wangen, recht große Wangenschutzteile hatten sie da hängen. Die Ohren waren offen. Weiß jemand warum? Damit man das Kommando hört. Ja, letztes Mal haben wir gesehen, dass die Kommandos, die rauskommen, die waren wichtig. Also man musste die hören, deswegen waren die Ohren offen. Die Augen recht frei, die Front, das ganze Gesicht auch recht viel oder wenig Schutz. Denn sie mussten auch frei sprechen können, weil sie auch Informationen nach hinten geben mussten, wenn sie vorne an der Front waren. Ja. Und die klare Sicht natürlich, die war auch unglaublich wichtig. Deswegen war die Front des Gesichtes relativ offen. Aber deswegen, das hat man letztes Mal auch betrachtet, haben sie sich auch viel hinter ihrem Schild dann versteckt. Ja. Ich fand es dann ganz interessant, wenn Paulus hier vom Helm des Heils spricht, müssen wir natürlich auch so ein bisschen schauen, was schreibt denn die Bibel über Helme? Habe ich mir einfach mal gedacht. Und habe mal geguckt, was wir im Alten Testament zunächst finden. Wenn wir die Bedeutung von Helm dort anschauen, dann finden wir, dass im Alten Testament immer ein kampfbereiter Krieger oder ein kampfbereites Heer oder ein sich fertig machendes Heer beschrieben wird. Ein Beispiel hier, Jesaja 46, Vers 4. Spannt die Rosse an und sitzt auf ihr Reiter, tretet an mit den Helmen, macht die Lanzen blank, legt den Panzer um. Ja, also hier wird beschrieben, wie ein Heer dazu aufgerufen wird, sich kampfbereit zu machen und auszurücken. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, ist interessant, da finden wir nur zwei Stellen. Ja, also im Neuen Testament, da finden wir nur hier in Epheser 6 die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Und ein weiteres Mal in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Und da steht, wir wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. So, und das klingt ja ein bisschen anders wie Helm des Heils. So, für all jene unter euch, die nicht wissen, was im Griechischen oder welches Wort hier steht, Helm des Heils, Heil heißt im Griechischen Soteria. Und hier Helm der Hoffnung auf Rettung, was glaubt ihr, welches Wort da steht im Griechischen? Auch Soteria. Also es ist das gleiche Wort. Rettung und Heil ist das gleiche Wort bei uns im Deutschen. Und da ist dann doch interessant, mit dem Wort Rettung, glaube ich, können wir heutzutage ein bisschen mehr anfangen, weil Heil, das ist auch schon wieder ein recht alt gewordenes Wort, aber Rettung, das können wir verstehen. Wenn da jemand in Not ist, dann braucht er jemanden, der ihm aus der Not hilft und ihn rettet. Und wenn Paulus hier schreibt, dass wir diesen Helm anziehen sollen und wir uns ja, vom Alten Testament her deutlich machen, dass immer jemand gemeint ist, der kampfbereit ist, habe ich es in einem ersten Punkt mal so zusammengefasst. Ah ne, ich bin da noch gar nicht. Also erstmal, wir sollen den Helm des Heils angelegt haben. Die Frage, warum sollen wir den Helm des Heils angelegt haben? 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also warum sollen wir diesen Helm des Heils anhaben? Weil der Feind unterwegs ist, um uns schaden zu wollen. Und deswegen habe ich es in dem ersten Punkt mal so zusammengefasst. Wir sollen für die Angriffe gewappnet sein, indem wir auf die Rettung Gottes vertrauen. Ja, also Rettung, Heil ist das gleiche Wort. Helm des Heils, man könnte auch sagen Helm der Rettung. Und auf diese Rettung sollen wir vertrauen, weil die von Gott kommt. Wir sollen für Angriffe gewappnet sein, indem wir auf die Rettung Gottes vertrauen. Hier habe ich euch ein Beispiel mitgebracht von einem indonesischen Missionar, der ja, recht zu Anfang seiner Wirkungszeit in Indonesien dort angekommen ist, ein bisschen gebraucht hat, bis er sich eingelebt hat, so wie das bei Missionaren halt ist. Und er lernt so die Kultur dort kennen. Indonesien ist ein recht heftiges Pflaster, wenn es darum geht, missionarisch aktiv zu sein. Ja, sie akzeptieren Andersgläubige nicht, sind sehr feindselig gegenüber anderen Religionen eingestellt. Das betrifft natürlich auch das Christentum. Und dieser Missionar merkt das auch, aber er merkt auch, dass die Indonesier eines lieben, Gastfreundschaft. Das mögen sie. Ja, wenn sie eingeladen werden und Tee trinken, ich vermute auch, dass sie Chai dort trinken, das lieben Indonesier. Und der Missionar hat das erkannt und dachte sich, gut, ich möchte die Leute einladen und er lädt seine ganze Nachbarschaft ein. Und es kommen bis zu 20 indonesische Einheimische, die dann dort eingeladen sind und sie trinken alle Tee dort. Und der Missionar erzählt von seinem Glauben und trinkt Tee. Was er nicht weiß, ist, dass sein Tee vergiftet wurde. Und er trinkt diesen Tee. Und er spürt, irgendwas stimmt nicht und er wird krank, er windet sich am Boden in der Nacht, hat starke Schmerzen und muss sich 20 Kilometer ins nächste Dorf begeben, dort, wo ein anderer gläubiger Christ ist, weil er sonst keine Hilfe von jemandem bekommen hat. Und er ist bei diesen Christen und die beten für ihn und umsorgen ihn und sagen ihm, du bist vergiftet worden, das ist dir klar, dass die Mordabsichten gegen dich hegen. Und der Missionar weiß, ja, das habe ich mittlerweile auch verstanden. Aber er darf erleben, wie er wieder gesund wird. Und er wird gesund gepflegt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Und er bekommt von Gott den Ruf, geh zurück und mach genau dasselbe noch einmal, was du gemacht hast. Genau dasselbe. Und er sagt denen, die ihn gesund gepflegt haben, gut, ich werde zurückgehen. Und die sagen, bist du verrückt? Du weißt doch, die wollen dich umbringen. Wieso gehst du da wieder hinein? Und er sagt, ich habe von Gott den Ruf und ich vertraue darauf, dass er mich dann schon retten wird. Und er geht zurück und macht genau dasselbe wieder. Er lädt die Leute ein, trinkt mit ihnen Tee auf seiner Veranda. Und diese Gäste kommen wieder und sind völlig erstaunt und baff, dass er überhaupt noch am Leben ist. Und sind völlig fassungslos, dass er wieder von diesem Gott redet, von diesem Jesus, der die Rettung bedeutet für die Menschheit. Und ja, mir wurde leider nicht deutlich, ob die Leute dort gläubig wurden, aber das war der Anfang für seine Arbeit, um dort das Evangelium verkünden zu können. Was mich an dieser Story so beeindruckt ist, hier haben wir einen Missionar, der auf die Rettung Gottes vertraut hat. Der wusste, okay, die wollen mich umbringen, aber ich weiß genau, der Herr, mein Gott, der wird mich retten. Und ich will zurückgehen und das tun, was der Herr von mir verlangt. Wir sollen für Angriffe gewappnet sein, indem wir auf die Rettung Gottes vertrauen, so wie es dieser Missionar getan hat. Wir sollen für Angriffe gewappnet sein, indem wir auf die Rettung Gottes vertrauen. Ja, das wäre so der Helm des Heils. Und wir gehen mal ein bisschen weiter und schauen uns dann die Stiefel an. Epheser 6, die Verse 14 bis 15. So steht nun fest, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ja, auch hier werde ich mal ein bisschen mehr ausholen müssen, werde wieder ein bisschen mehr römische Geschichte mit euch durchgehen. Geschichtlicher Hintergrund, die Folie hatte ich euch auch schon mal ein paar Mal gezeigt. Dem römischen Heer werden ja aus folgenden Gründen der weitreichende Erfolg nachgesagt. Geschlossenheit, intensive Ausbildung, eiserne Disziplin, taktische Flexibilität, überlegene Ausrüstung. Wie gesagt, die Folie hatte ich ja schon ein paar Mal euch gezeigt. Heute geht es mir um das hier, taktische Flexibilität. Denn die ist relativ entscheidend im Zusammenhang mit der Bibelstelle, die wir uns angucken. Aber zunächst auch noch mal ein bisschen Geschichte. Ja, für die erfolgreiche Ausweitung Roms war unter anderem ein Faktor ganz maßgeblich. Und das war die Infrastruktur. Was haben die Römer gemacht? Die haben eigentlich, sobald sie ein Gebiet erobert hatten, die Straßen befestigt und ausgebaut, sodass sie ein großes Verkehrsnetz in ihrem Reich hatten. Man sagt, bis zu 300.000 Kilometer Straßennetz hatten sie und 80.000 davon haben sie wie Autobahnen fast bei uns heutzutage richtig gut ausgebaut. Ja, die Frage ist, warum haben die das gemacht? Will es euch mal gerne vielleicht so ein bisschen hier darstellen. Wenn ihr euch anschaut, hier Italien, von da aus haben sie ja angefangen. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, das sind die Truppen, die sie haben. Und sie haben sich gesagt, gut, okay, wir gehen jetzt nach Osten und nehmen den Osten dort ein. So, waren sie dann erfolgreich. Aber welches Problem tut sich auf, wenn ihr das mal so taktisch euch anschaut? Ja, das Wasser ist dazwischen, aber das lassen wir mal außen vor. Wir tun so, als ob alles Land wäre. Welches Problem haben wir hier? Wir haben Entfernungen. Und das Land ist unverteidigt. Genau das. Und jetzt stellt euch vor, da ist dann so ein Bösewicht, der kommt da einfach vom Norden her. Ja, was müssen die Römer jetzt machen? Die müssen so schnell wie möglich zurückkommen. Ja, also die müssen ganz fix sein. Kleiner Hinweis, den Römern ist das zweimal passiert in ihrer Entstehungsgeschichte. Einmal ganz früh, 380 vor Christus, da sind die Kelten aus dem Norden gekommen und bis nach Rom und haben über ein Jahr lang Rom selbst belagert und konnten nur gegen ganz hohe Goldzahlungen wurden sie dann befriedigt und sind dann abgehauen, weil es denen auch zu warm war dort unten. Und einmal 218 vor Christus, da ist Hannibal nämlich über die Alpen gekommen. Und Hannibal hat denen einen unfassbar heftigen Schaden zugefügt. War ganz knapp, dass sie da eigentlich nicht zerschellt sind an ihm. Aber zweimal ist es denen passiert. Und aus diesen zwei heftigen Niederlagen haben sie gelernt, okay, wir müssen richtig schnell sein. Wir müssen Straßen und gute Wege bauen, damit wir schnell wieder zurückkommen können. Also warum haben sie befestigte Gebiete ausgebaut? Damit sie schnell auf feindliche Truppenbewegungen reagieren können. Ja, Frage ist natürlich, warum erzähle ich euch das alles? Hierfür waren eben gute Straßen und auch das richtige Schuhwerk notwendig. Ja, und so langsam kommen wir jetzt zu unseren Schuhen. Die Soldaten mussten dreimal im Monat 16 Kilometer an einem Tag in Übungsmärsche zurücklegen, um in Form zu bleiben. Und das mit 20 Kilo Gepäck mindestens. Manche sagen 40 Kilo Gepäck, ich gehe jetzt erstmal von der niedrigeren Zahl aus, also mindestens 20 Kilo Gepäck. Dreimal im Monat 16 Kilometer. Ich weiß nicht, wer von euch viel wandert oder gerne wandert, aber 16 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck, das ist schon heftig. Andi, du wirst Ähnliches auch schon oft wahrscheinlich gemacht haben. Jimmy, du warst, glaube ich, der Letzte, der beim Bund war. Wie viel habt ihr gelaufen als? 24 Kilometer, 30 Kilo Gepäck. Ja. Wie oft im Monat? Nur einmal. Ah, das ist ja noch dankbar. Ja? Ja, und das mussten sie, wie gesagt, dreimal im Monat tun. Und dann gibt es Fälle, dass Legionäre, je nachdem, wie es lief im Jahr, zwischen 1.500 und 3.000 Kilometer zurücklegen mussten, zu Fuß. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das ist richtig heftig. Also da muss man wirklich topfit sein. Und darauf haben die Römer ihre Soldaten eben gedrillt und ausgebildet. Ja. Und ganz klar, dafür brauchst du gutes Schuhwerk, wenn du so viele Kilometer zurücklegst zu Fuß. So, hier haben wir mal ein Bild von so einem Soldatenschuh. Wurden unten mit Nägeln befestigt, weil sie nochmal besseren Grip hatten und dadurch besser vorangekommen sind. Ja, und jetzt sagt Paulus uns, Leute, wir sollen feststehen, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Ja, also merken wir auch, Paulus möchte, dass wir dieses Evangelium bereit sind, weit in die Welt hinauszutragen. Ja, wenn wir auch diesen geschichtlichen Hintergrund uns anschauen. Eine Sache verwundert mich an diesem Satz. Ich habe es euch unterstrichen, das Wort Bereitschaft. Warum verwundert mich das? Paulus hätte eigentlich schreiben können, steht nun fest, die Füße gestiefelt mit dem Evangelium des Friedens. Er hätte das Wort Bereitschaft eigentlich weglassen können. Aber er sagt hier, seid gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Wort Bereitschaft. Was bedeutet Bereitschaft für mich? Zum einen bedeutet es für mich innerlich, ich bin gewappnet, ich bin bereit. Ich habe die Einstellung, jetzt geht's los und ich muss nichts mehr tun, ich kann sofort loslegen. Ja, das ist eine innere Einstellung. Aber ich merke auch bei diesem Wort, es gibt auch einen äußeren Faktor, der entscheidend ist. Stellt euch mal vor, da ist ein Soldatentrupp, der auch sagt, okay, wir sind alle bereit, alles angezogen, wir können sofort loslaufen. Was fehlt noch von außen, damit dieser Trupp losläuft? Nochmal? Der Befehl. Und genau das ist es. Bereitschaft bedeutet zum einen, ich bin innerlich bereit, aber äußerlich bedeutet es, ich muss auf den Befehl warten, der kommt. Bereitschaft und Zeugnis bedeutet, bereit zu sein, wenn der Befehl von höherer Stelle kommt. Und hier habe ich einen Vers, den fand ich doch sehr interessant, den Paulus schreibt, wenn es ums Evangelium verkünden geht. Kolosser 4, 3 bis 4. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Merkt ihr, was Paulus hier schreibt? Betet für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet. Betet für uns, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Paulus sagt hier, Gott ist derjenige, der die richtige Gelegenheit schenkt. Gott eröffnet dir die Tür. Gott ist der, der dir offenbar macht, wie du reden sollst. Und dafür sollen wir beten. Wenn wir die Stiefel des Evangeliums tragen sollen, und das habe ich als zweiten Punkt so festgehalten, dann heißt das, wir sollen bereit sein zu verkündigen, wenn Gott uns die Möglichkeit eröffnet. Wir sollen bereit sein zu verkündigen, wenn Gott uns die Möglichkeit eröffnet. An dieser Stelle habe ich ein Beispiel von Dwight L. Moody, dem großen Evangelisten seiner Zeit. Und von ihm wird eine Story berichtet, als er noch sehr jung war. Er war 17, 18 Jahre alt, eigentlich noch ein recht junger Hüpfer, frisch zum Glauben gekommen und er wusste noch gar nicht, wohin seine Reise führt. Er hatte keine Ahnung, war noch ganz jung, im Glauben und ist dann eines Tages mal zu seinem Pfarrer gegangen. Und geht zu seinem Pfarrer hin und sagt, Herr Pfarrer, hier bin ich, setzen Sie mich ein, für was Sie wollen. Geben Sie mir eine Aufgabe, ich helfe Ihnen, was auch immer es sein soll. Und der Pfarrer sagt, das ist schön und gut, solche Bereitschaft, die wünscht man sich natürlich, da kann man gut was mit anfangen. Kannst du denn lesen? Moody sagt, nein, kann ich nicht. Kannst du schreiben? Wahrscheinlich dann auch nicht. So, nein, ich kann auch nicht schreiben. Kannst du sonst irgendwie etwas? Also nicht, dass ich wüsste, dass ich irgendwas gut kann. Und der Pfarrer denkt sich, ja, was soll ich mit dir anfangen? Gut, du könntest vielleicht eine Sache für mich tun. Du könntest vielleicht rausgehen und die armen Kinder hier im Armenviertel, könntest vielleicht ein paar Kinder einsammeln und vielleicht vorbeibringen, wenn die Lust haben. Und White Moody sagt sich, gut, okay, will ich machen. Geht los, hat das noch nie gemacht, hat keine Ahnung, geht zu den Kindern hin und sagt, hey, möchtest du mit in die Kirche kommen? Dann fragen die Kinder, ja, was habe ich davon? Macht ihr Picknick oder Essen oder irgendwas für mich? Und dann sagt er, ja, komm mit vorbei, vielleicht machen wir eins. Vielleicht kriegen wir eins gestemmt und so. Und dann geht er rum im ganzen Dorf und schafft es, ganze 18 Kinder zum Nachfolgen zu animieren. Und die kommen dann alle zum Pfarrer hin. Und der Pfarrer steht mit völlig verwunderten Augen da und ich sage, ach du liebe Zeit, jetzt sind da 18 Kinder tatsächlich gekommen. Und der Pfarrer hat überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Wer aber am meisten gestrahlt hat, war Dwight Moody. Warum? Weil er an diesem Punkt seine Berufung erkannt hat. Er hat verstanden, hey, das ist meine Begabung und das ist meine Berufung für das Reich Gottes. Und ich weiß, ich bin dazu da, um Menschen einzuladen, zu Gott zu kommen, zur Kirche zu kommen und sie zum Glauben zu führen. Und das war so das Schlüsselerlebnis, das er für sich erlebt hat, zu wissen, okay, hier eröffnet Gott mir eine Tür und die will ich nutzen und die will ich einsetzen und bereit sein, für ihn zu gehen. Ich finde, bei Dwight Moody wird es so schön deutlich, dieser junge Mann war bereit, für Gott zu verkünden. Aber er musste warten, bis die Möglichkeit sich eröffnet. Und er hat sie bekommen durch eine völlig unscheinbare Chance, aber diese hat er gewissenhaft genutzt. Und das, finde ich, können wir auch für uns lernen. Wir sollen bereit sein, mit diesen Stiefeln des Evangeliums das zu verkünden, wenn Gott uns die Möglichkeit eröffnet. Ja, ich möchte mit euch noch zuletzt einen dritten Punkt angucken, aber heute habe ich keinen dritten Punkt. Wir haben jetzt mittlerweile alle Rüstungsteile so ein bisschen durchgesprochen und heute habe ich mir gedacht, heute müssen wir es ein bisschen anders machen. Denn heute muss ich mit euch eine gesamte Zusammenfassung von der ganzen Waffenrüstung machen. Das will ich auch an der Stelle tun und auch einen Schlussgedanken euch dann noch mitgeben. Ja, hier haben wir nochmal die Rüstungsteile so ein bisschen abgebildet. Und ich habe jetzt mal alle Rüstungsteile genommen und tue die gleich so ein bisschen zueinander sortieren. Und da hatten wir einmal die Lenden der Wahrheit und da hatte ich so ein grober Punkt aus meiner Predigt damals war, dass wir uns dafür bewusst entscheiden, in der Wahrheit auch zu wandeln. So zu wandeln, dass die Menschen um uns herum merken, dass wir in dieser Wahrheit leben wollen. Wir hatten auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit, da hatten wir auch in dem Psalm uns angeguckt, wie David von Gerechtigkeit spricht und da haben wir gemerkt, David macht sich so abhängig von dieser Gerechtigkeit, dass auch das nach außen hin deutlich wird, dass die Menschen sehen, David macht sich von einer Gerechtigkeit bei Gott abhängig. Dann hatten wir den Schild des Glaubens, daran sollen wir festhalten, um die Angriffe des Satans abwehren zu können. Heute den Helm des Heils, indem wir da auf Gottes Rettung vertrauen. Dann hatten wir die Stiefel des Evangeliums gerade betrachtet, bedeutet bereit zu sein, wenn die Möglichkeit gegeben wird, und das Schwert Gottes, mit dem wir gekonnt umgehen müssen oder es gekonnt einsetzen müssen. Ja, das waren so Punkte, alle 6 Rüstungsteile und 6 so kurz zusammengefasste Predigtgedanken, die ich euch damals so mitgegeben habe und heute. Und ich habe mir gedacht, ich möchte die mal so ein bisschen einteilen. Deswegen habe ich sie auch so angeordnet. Ganz links haben wir das, was jetzt in Blau markiert ist. Das sind Dinge, die Gottes Wesen beschreiben. Wahrheit und Gerechtigkeit. Das sind oft Attribute, die in der Bibel mit Gott selbst in Verbindung gebracht werden. Und das sind Attribute, denen wir ähnlicher werden sollen. Das ist unser Wandel im Alltag, so sollen wir auf die Menschen um uns herum wirken. Anderes Wort wäre auch dafür, das soll unser Heiligungsleben bestimmen. Ja, das soll unser Wesen sein, unser Wesen soll Gott an der Stelle ähnlich werden. Hier, Schild des Glaubens und Helm des Heils, das ist unsere Verteidigung, wenn die Angriffe des Feindes kommen. Ja, das sind die Dinge, die wir anwenden sollen, um uns vor den Angriffen Satans zu verteidigen. Und dann hier in Rot, Stiefel des Evangeliums und das Schwert Gottes, das ist unsere Offensive, die wir anwenden sollen, um Gottes Evangelium weitergeben zu können. Ja. Und dann merkt ihr, das eine ist so das Wesen, wie unsere Einstellung sein soll, das zweite ist unsere Verteidigung, das dritte ist unsere Offensive. Ja. Das ist so mal grob, ein bisschen veranschaulich dargestellt, wie wir für uns vielleicht die Waffenrüstung ein bisschen zusammenfassen können. Aber einen Schlussgedanken habe ich noch für euch. Hier nochmal ein Bild, das ich auch in den vergangenen Predigten hatte. Hier haben wir so einen Trupp voll ausgerüsteter Soldaten, die gemeinsam diesen Weg gehen und diesen Trupp marschieren. Und vielleicht sind auch wir das als Gemeinde, so ein ausgerüsteter Trupp, der so im Zusammenhalt marschiert in eine Richtung. Eine Person fehlt hier drauf. Und die ist ziemlich entscheidend wichtig. Und das ist diese Person hier links. Ja, das ist der Kommandant. Das ist der, der sagt, wo es lang geht. Der, der sagt, was zu machen ist. Und das ist in unserem Bild natürlich Christus. Jesus, der uns sagt als Gemeinde, wo wir lang gehen sollen, wie wir als gemeinsamer Verbund voranschreiten sollen und was wir tun sollen. Und den darf man natürlich nicht vergessen bei dieser Waffenrüstung. Ohne den geht gar nichts. Kolosser 1, 17 bis 18 habe ich hier. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und er hat alles seinen Bestand und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes. Und hier füge ich hinzu: Er ist der Hauptmann unserer Truppe. Er ist der Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist unser Hauptmann, Jesus Christus, dem wir nachfolgen. Und auch hier habe ich zum Abschluss eine Geschichte, nicht eine Geschichte, eigentlich eine Betrachtung. Das hier ist im Film Hollywood dargestellt, Alexander der Große. Ja. Und Spurgeon hat sich auch mal mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Alexander der Große, wenn ihr wisst, das war vor der Römern der erfolgreichste Feldherr, den die Welt bis dahin wohl gesehen hatte. Und Spurgeon hat sich den anguckt und war so beeindruckt von dieser Persönlichkeit. Wichtig, ich will hier Alexander den Großen nicht glorifizieren, das war auch ein brutaler und rücksichtsloser Mensch an manchen Stellen, deswegen, das will ich auch noch hier gesagt haben. Aber Spurgeon schreibt von ihm: Alexanders Truppen machten große Märsche. Wenn sie nicht von so einem großen Eifer für Alexander beseelt wären, sie wären völlig erschöpft gewesen. Er führte sie von einem Sieg zum anderen. Alexanders Gegenwart war die Seele ihrer Tapferkeit, die Herrlichkeit ihrer Kraft. Bei langen Tagesmärschen über brennenden Sand wussten sie, dass Alexander mit ihnen marschierte. Wenn sie durstig waren, wussten sie, dass er es auch war. Als eines Tages einer dem Könige einen Becher frischen Wassers brachte, wies er denselben trotz seines Durstes ab und sagte: Gebt ihn den kranken Soldaten. Einmal ereignete es sich, dass die Krieger viel Beute gemacht hatten und schwer beladen waren. Sie hatten Geld und prächtige Gewänder erbeutet und trugen schwer daran. Mit so vielem Gepäck ging es nur mühsam und langsam vorwärts und der König befürchtete, dass es ihm nicht gelingen werde, den Feind vor ihm einzuholen. Da auch ihm ein großer Teil der Beute zugefallen war, verbrannte er alles vor den Augen seiner Soldaten und forderte sie auf, das Gleiche zu tun. Als aber die Kriegsleute sahen, dass der König das seine verbrannte, gaben sie ihre Beute gleichfalls auf. Der König selbst tat, was er von seinen Soldaten erwartete. Er teilte mit seinen Soldaten und Nachfolgerlein allerlei Beschwerden und völlige Selbstverleugnung. Ebenso handelt und marschiert unser Herr und Meister mit uns in der Gemeinde. Jesus erlebte allerlei Beschwerden für uns und er marschiert noch heute mit uns. Ohne ihn geht es nicht und er ist unser Anführer. Ja, und ich finde, es ist so ein nicht perfektes Beispiel, das will ich nicht sagen, aber man sieht, was alles möglich ist, wenn man jemanden unter sich hat, wenn man jemanden, von jemandem weiß, das ist mein Hauptmann und der hat alles durchgelitten für mich, mit mir, der fühlt alles mit mir mit, der ist mit mir dabei. Und da merkt man, was für eine Motivation man dann hat, wenn man so einen unter sich hat, mit dem zu marschieren und mit dem diesen Weg zu gehen. Und hier ist Christus uns ein Vorbild, dem wir nachfolgen wollen und für den wir auch diese Waffenrüstung ergreifen wollen und mit dem wir diesen Weg marschieren wollen. Amen.